großartig. Was für ein herrlicher Tag, oder? Also, wir sitzen hier im klimatisierten Raum. Es sollte nicht zu warm sein. Und ich hoffe, ihr seid alle fresh. Liebe Crossover-Schüler, ich habe da noch was auf dem Herzen, so für euch. Und das möchte ich euch gerne sagen. Und gehört auch zur Predigt, weil das ist jetzt die Einleitung einfach zur Predigt. Und in eurem Alltag, ich kann mich auch noch erinnern, ist lang, lang her, weiß ich, muss mir auch keiner sagen, weiß ich selber. So, da denken wir manchmal, wir wären noch so klein und hätten unbedeutend, hätten noch gar keine richtige Bedeutung. Wir wären zu jung, um Verantwortung zu tragen. Wir wären zu jung, um mit anzupacken, um mitzuarbeiten. Wir wären zu jung, mein Beitrag zählt nicht oder was auch immer in unseren Köpfen darum spukt. Die Bibel und auch wir als Kirche, und deshalb mag ich dieses Bild sehr, was wir heute Morgen gesehen haben, und es sollte das Normalo sein. Junge Menschen, die ihre Energie, ihre Leidenschaft hineinbringen für das Reich Gottes. Und das möchte ich euch zurufen, hey, seid leidenschaftlich für das Reich Gottes, für die beste Sache dieser Welt. Nicht nur, wenn ihr Praktikum macht, was wir alle total genossen haben, wenn ihr sonntags morgens kamt und euer Praktikum hier gemacht habt, mit einer Freude und mit ja, Leidenschaft, mit Leben. Hey, und wir brauchen euch, und das möchte ich euch gerne sagen, da ist nicht nur eine Berufung auf euer Leben, sondern da ist auch Platz für euch. Hier ist Platz für euch. Und wenn ihr nicht mehr wisst, wohin, und das meine ich so, wie ich sage, hier ist Platz für euch. Hier ist ein Ohr für euch. Hier ist ein Herz für euch. Und wir würden es lieben, wenn wir euch weiterentwickeln und miteinander entwickeln dürften. Und deshalb, ihr seid sowas von willkommen. Und mir war es an dieser Stelle wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Ihr seid großartig. Da kommt eine großartige Generation auf uns zu. Und deshalb, wir machen Raum und schnallen uns gleichzeitig an, was da dann kommt. Und damit bin ich auch mittendrin. Das ist kein Abbruch in dieser Predigtserie. Who is who? Wer ist wer? Wir machen einen Streifzug durch die Bibel. Ich meine, das ist doch mal richtig, richtig cool, so über Persönlichkeiten zu sprechen, die uns bekannt sind und weniger bekannt. Und was können wir von ihnen lernen? Das ist so die Grundfrage. Und ich habe drei Punkte. Kann ich auch vorneweg schon mal sagen, ein Herz für Gott, ein Herz für sein Haus und ein Herz für sein Wort. Was wir heute Morgen lernen können, was bedeutet das? Was ich euch gerne mitgeben möchte, euch insbesondere heute Morgen, aber uns allen, möchte ich genau das mitgeben. Und wir können so viel lernen aus dem Leben des König Josia. Und um das mal geschichtlich einzuordnen, gibt es so eine Folie. Der Manasse, das war sein Opa, der lange, 55 Jahre regiert hat im Südreich Israels, also Juda nennt man das in der Bibel, im Südreich. 55 Jahre, und über ihn gibt es wenig, mit einer Ausnahme, Ruhmreiches zu erzählen. Er war ein ganz fürchterlicher, schrecklicher König in seiner Herrschaft. 55 Jahre Tyrannei, mit einer Ausnahme, ganz zum Schluss seines Lebens, gnädigerweise und menschlich nicht nachvollziehbar, hat Gott ihm auf seinem Sterbebett Gnade gegeben und er hat sich zum Herrn gewandt. Dann haben wir seinen Sohn, einen seiner Söhne Amon, der 2 Jahre regiert hat in Juda und voll in seinen Wegen gegangen ist. Der Amon hat noch eins draufgesetzt. so von der Gräulichkeit her, was er veranlasst und getan hat und ja, durchgeführt hat oder durchführen hat lassen. Und dann sehen wir den Josia. Und dann steigen wir mal ein mit dem ersten Punkt, ein Herz für Gott. Wir lesen ein paar Verse 2. Könige 22 und beschäftigen uns mal mit dem Namen oder mit dem König Josia. Josia war 8, nicht 80. Er war 8. Hallo? 8 Jahre. Er war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jedida, die Tochter von Adaja aus Bozkat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Er ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Was können wir lernen? Josia, wir sehen hier einen 8-jährigen Jungen, der bestimmt unter gutem Einfluss stand des Priesters Hilkia, sehen wir in einem anderen Kontext noch, der sicher eine gottesfürchtige Mutter hatte, die Jedida, und die haben ihn aufgezogen. Und der Josia mit seinen 8 Jahren war bestimmt nicht von Tag 1 an, so, ich sag euch jetzt mal, wo es lang geht, sondern er wurde geleitet. Interessant ist, hier steht, er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David. Wie einfach wäre es für ihn gewesen zu sagen, okay, mein Opa war schrecklich, mein Vater war schrecklich und ich bin auch schrecklich. Weil so hatte er es ja gelernt, so war seine Erziehung letztendlich. So war das, was er von Anfang an, wie er aufgewachsen ist, was er bekam, seit er geboren war, diese schrecklichen Taten seines Vaters und seines Opas. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen sagen, lebe nach göttlichen Prinzipien und nicht nach den Prinzipien von, okay, Gefühl oder mache ich jetzt einfach mal, sondern schon im jungen Alter, mit 8 Jahren, hat er bestimmte Entscheidungen getroffen oder ab 8 Jahren und vorher wahrscheinlich schon hat er bestimmte Entscheidungen getroffen. Das heißt, du bist weder zu alt noch zu jung, um Entscheidungen zu treffen, wie soll mein Leben aussehen? Wem will ich gefallen? In welcher Linie laufe ich? Laufe ich auf der Linie meines Großvaters Manasse und Amon meines Vaters oder laufe ich in einer Linie von David, dem König, der eine Linie gezogen hat, der Versöhnung, der Vergebung? Und nein, er war auch nicht sündenfrei. Jeder hat seine Macken und Fehler, aber von seinen Herzensentscheidungen zu sagen, ich möchte ein Leben leben, wo mein Herz Gott gehört. Ich möchte mein Herz darauf setzen, dem Herrn zu gefallen, dem zu dienen, was ihm Ehre bringt, was ihm Gewicht schenkt. Und das, die Geschichte oder meine Biografie, die lege ich ab. Und ich weiß, das ist manchmal schwierig. So eben hat Ben gesagt, ich weiß nicht, was du für einen Vater hattest. Weiß ich auch nicht, was du für einen Vater hattest. Und manchmal kommen wir für Punkte in unserem Leben, da müssen wir bestimmte Dinge ablegen, um das zu tun, was Gott gefällt. Um dem zu folgen, der Erlösung erkauft hat. Der Josia hatte so einen inneren Kompass. Er hatte ein Wertsystem, Werte, die ihm wichtig waren. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Er hatte einen inneren Kompass. Er hatte es gelernt und er war entschlossen, nicht das Einfache zu tun, sondern das Richtige. Er war entschlossen, nicht mitzuschwimmen auf irgendwelchen Wellen, sondern zu sagen, das ist das, was dem Herrn gefällt und das tue ich. Wir sehen an anderer Stelle, lese ich jetzt nicht, dass er Altäre niedergerissen hat. Und Altäre in diesem Teil der Bibel steht für alles das, was Gott nicht meint. Zum Beispiel haben wir einen Altar der Schönheit in unserer Gesellschaft. Alles ist getrimmt auf, ich muss schön sein. So muss ich aussehen und dann bin ich es wert oder etwas wert. Oder wenn du Geld hast oder wenn du eine Karriere hast, wenn du Anerkennung hast, dann bist du wertvoll in deinen eigenen Augen. Das sind alles Altäre. Das sind alles Dinge, die in unserem Leben so drin hängen können. Wie viele Follower habe ich auf Social Media? Was sagen die? Wie sind die Meinungen über mich? Was kriege ich für Comments in diesen Kanälen oder auf diesen Kanälen? Und all diese Dinge waren nicht die Richtschnur des Handelns im Leben von König Josia, sondern er hat gesagt, alles, was Gott keine Ehre macht, das lasse ich los. Nicht die Schönheit ist die Prämisse meines Handelns. Nicht Karriere und Beliebtheit und Geld ist die Richtschnur meines Handelns, sondern ich laufe in den Wegen meines Urgroßvaters David. Ich laufe in seinen Spuren und ich folge mit ganzem Herzen Gott nach. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo es viel um wie beliebt bin ich, da geht es doch viel drum. Was erzählen die Leute? Da ist es eine gute Frage, sich selber zu stellen. Wer will ich sein? Was möchte ich für ein Mensch sein? Was sollen Menschen über mich sagen? Und ja, manchmal ist es nicht beliebt, bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft zu glauben. Christsein ist nicht unbedingt so angesagt. Oh, das ist von gestern und das ist doch schon längst nicht mehr gültig. Und was du mit deinem Jesus? Und dann noch zu sagen, ich wähle den Glauben an Christus über meine menschliche Beliebtheitsskala. Ich folge Jesus und das ist der Preis, den ich auch bezahle. Und Josia immer wieder an Punkten seines Lebens und auch seines Teenagerlebens war er bereit, ganz bestimmte Dinge loszulassen, um ein Herz für Gott zu zeigen, es entwickeln zu lassen. Er machte Türen zu, um sich neue Türen zu öffnen, um sich neue Dinge zu erschließen. Das zweite, ein Herz für sein Haus. Wir lesen in Vers 3 und bis Vers 5, im 18. Jahr seiner Regierungszeit schickte König Josia, also da war er 26, immer noch jung. Ist jemand 26? Ah, alles klar. Ich bin's nicht. Okay. Im 8. Jahr seiner Regierungszeit schickte König Josia den Hofschreiber Schafan, den Sohn Azalias und Enkel Meschullams zum Haus des Herrn. Er trug ihm auf, geh zum Hohenpriester Hilkia und lass dir das Geld aushändigen, das in das Haus des Herrn gebracht wurde und das die Priester am Tor vom Volk eingenommen haben. Dieses Geld gibt den Männern, die die Ausbesserung des Tempels beaufsichtigen. Sie sollen damit die Arbeiter bezahlen, die das Haus des Herrn wieder instand setzen. Und hier sehen wir das ganze Beziehungsnetz von König Josia. Und auch das möchte ich uns heute Morgen in unser Herz schreiben. Bleib nicht alleine in deinem Leben. Hab ein und leb ein gesundes Beziehungsnetz. Beziehungen, die gesund sind und die ein Add-on sind für dein Leben, einen Beitrag leisten für dein Leben. Geh nicht alleine durch dein Leben. Ein Herz für sein Haus. Er hat getan, habe ich schon gesagt, was Gott gefiel. Jemand hat mal gesagt, baue das Haus Gottes und es baut dich. Baue das Haus Gottes und es baut dich. Was ist damit gemeint? In dem Moment, in dem du sagst, dies hier ist der Ort, an dem ich mich pflanzen lasse, sagen wir oft, an dem ich meine Talente und meine Gaben hineingebe, das, was in meiner Hand ist, anwende, werde ich erleben, wie Gott mein Leben baut, wie er mir Dinge anvertraut, wie er mich entwickelt, wie er mich entwickelt in meiner Persönlichkeit, wie er mich entwickelt in meinem Charakter, wie er mir Gaben schenkt oder meine Gaben auch entwickelt, die ich sonst nie hätte entwickeln können. Baue das Haus Gottes und es baut dich. Und Jesus liebt Kirche. Jesus liebt sein Haus. Und wenn Jesus sein Haus liebt, dann sollten wir es auch tun. Dann sollten wir die Gemeinde lieben. Was ist eigentlich die Gemeinde? Ihr habt das gelernt. Könnt jetzt eine Abfrage machen unter euch. Machen wir nicht. Gemeinde ist, das ist kein Gebäude. Das sind auch keine Thesen. Das sind auch keine, die 10 Gebote. Gemeinde ist eine persönliche Beziehung. Das sind Menschen, die eine persönliche Beziehung haben zu Jesus Christus. Das ist sein Haus oder das meinen wir damit, wenn wir Gemeinde sagen. Im Psalm 92, Vers 13 steht, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und sie wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon, denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. In dem Moment, in dem du sagst, ich bin hier zu Hause, das ist mein Commitment, das ist das, was ich tue, und ich bin nicht nur hier, sondern ich bin hier. Und ich laufe nicht nur mit, sondern ich laufe mit. Und ich bin hier, um mit zu gestalten, um mit anzupacken. Wie kann das praktisch aussehen? Wir träumen von einem Ort, den wir Gemeinde nennen oder Kirche nennen. Wir träumen von einem Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Das ist der ursprüngliche Ruf, warum es überhaupt Kirche gibt, damit Menschen diesem Gott begegnen, damit Menschen erleben, es gibt einen Gott, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der gute Gedanken hat über mein Leben und für mich, dessen gute Hand auf meinem Leben ist, der mich leitet immer wieder ans frische Wasser und auf grüne Auen. Wir wollen gemeinsam einen Ort kreieren, wo genau das geschehen kann, wo Menschen ankommen dürfen, wie sie sind, mit dem, was sie prägt oder geprägt hat. Wir wünschen uns, dass dies ein Ort ist, an dem wir Freunde finden. Und gerade so auf die Jugend bezogen, fand das eine geniale, gute Idee, guten Schritt für unsere Jugend, als wir gesagt haben, wir möchten einen Nachmittag in der Woche machen wir auf. Sie haben das Mietwoch genannt und er ist am Mittwoch. Mietwoch. Wir treffen uns und wir machen nicht nur Raum für uns, sondern für Menschen, die noch gar nicht da sind. Wir bringen unsere Freunde aus der Schule mit und hängen ab oder machen Sinnvolles wie Hausaufgaben. Darüber lässt sich streiten. Und das ist so der Mietwoch, ein Ort, wo du sagst, das ist außerhalb der Gottesdienste, Jugendgottesdienste oder Sonntagmorgengottesdienste, das ist der Ort, an dem ich neue Menschen kennenlerne und Menschen mit hineinbringen kann. Was ist Gemeinde noch für ein Ort? Wir übernehmen Verantwortung und zwar gemeinsam. Gemeinsam, hey, geht es viel besser, oder? Einer glaubt das. Gemeinsam geht es viel besser. Und wir erreichen viel mehr. Ich meine, bau mal eine Mauer alleine oder bau eine Mauer mit 20 Leuten. Zack, steht die Mauer da und alleine bist eine Woche unterwegs. Wir sind besser und wir sind stärker, wenn wir es gemeinsam tun. Wenn wir zusammen sind, ein Feuer ist immer viel lodernder und wärmer, heißer als ein Holzscheit, was brennt. Und das ist ein tolles Bild. Wir legen unsere Hölzer zusammen und es ist ein großes Feuer und es wird von außen auch wahrgenommen. Letzter Punkt, ein Herz für sein Wort. Der Josia hatte ein Herz, nicht nur, dass der Tempel ausgebessert wird, dem war das nicht egal, wie das Haus Gottes aussah. Naja, zerfetzter Teppich, macht nichts, reicht ja. Oder kaputte Stühle, macht auch nichts. Oder eine Soundanlage, die quietscht und brummt und sonst was macht, was sie nicht tun sollte. Sondern er hat es sich zu Herz genommen. Es war ihm wichtig, dass das Haus Gottes die Herrlichkeit Gottes spiegelt. Und deshalb hatte er seine Leute, die er da hingeschickt hat, Ausbesserer und so weiter, die mit angepackt haben, dass das Haus Gottes ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes war. Und das sind die Menschen, die Dinge verändern, die nicht nur sagen, hier hängt ein Spinnewebe, wer hat schon wieder geputzt, sondern der sagt, wo ist der Besen, damit ich es wegmachen kann. Ein Herz für sein Wort. Der hohe Priester Hilkia sagte zu dem Hofschreiber Schafan, dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden. Er reichte es Schafan und dieser las es. Vers 11, als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Dazu muss man wissen, wenn im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wenn jemand seine Kleider zerrissen hat, war das ein Zeichen der Buße. Etwas hatte ihn getroffen. Josia war getroffen vom Wort Gottes. Wann hat dich das Wort Gottes getroffen? Dass du sagst, ich gehe auf die Knie und ich muss grundlegend Dinge verändern. Wo hat dich das Wort Gottes getroffen, dass es für dich wie eine Einladung war? Wir haben das wunderbare Lied gesungen, komm heute zum Vater. Wo hat dich das Wort getroffen, dass es dich gezogen hat zu Gott hin? Er war Josia, er hat das Wort Gottes im Haus Gottes entdeckt. Und natürlich wünschen wir uns, dass wir gemeinsam die Schönheit und die Relevanz und das Leben des Wortes Gottes gemeinsam entdecken hier im Haus Gottes. Sonntag für Sonntag. Und in den Kleingruppen es vertiefen und sagen, wow, das bedeutet das für mich. Ist das nicht cool? Ich habe Edelsteine gefunden im Wort Gottes. Ich habe Beute gemacht, so sagt es David, weil das Wort Gottes mir so kostbar ist. Das Wort Gottes, so sagt es die Bibel, es ist lebendig und es ist wirksam. Es ist nicht Information, sondern Transformation. Es transformiert, es verändert mein Leben hin zum Guten. Es ist nicht Information, jetzt weiß ich mehr, sondern es spricht zu meinem Herzen und es verändert Dinge in meinem Herzen, in meinen Gedanken und dadurch in meinem ganzen Leben, in meinen Handlungen. Es ist Transformation. Josia ließ es zu, dass das Wort Gottes in ihm geschah. Und ich biege ein. Ich glaube, unsere Hingabe, unsere Radikalität, Anführungsstriche, dem Wort Gottes gegenüber, das Ernstnehmen des Wortes Gottes, wird immer dahin führen, wo es Josia hingeführt hat. Er hat sein Umfeld verändert. Wir lesen das gleich noch. Es hat um ihn herum die ganze Kultur verändert. Aus einer Streitkultur wurde eine Kultur des Friedens. Aus Bitterkeit wurde Versöhnung. Aus Unfrieden wurde Ruhe. Jesus thematisiert das in der Bergpredigt, er war der klassische Friedenstifter. Heute fangen wir was Neues an. Wir bauen eine Kultur, die unserem Herrn die Ehre gibt. Und manchmal, er war ja der Erste, was tun wir, wenn wir der Erste sind? Sagen wir, jetzt warten wir mal, bis andere hinterherkommen. Oder sind wir die Ersten in deiner Schulklasse? Vielleicht bist du der Einzige, der sagt, und ich gehe zur Kirche übrigens. Ho, 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 ho. Was tust du, wenn du der Erste bist? Versteckst du es und sagst, okay, dann warte ich erstmal auf bessere Umstände und bis wir ein bisschen ein paar mehr werden? Oder sagst du, ich gehe einfach und glaube meinem Gott. Ich nehme ihn beim Wort und das darf man durch mein Leben sehen. Nicht indem ich Menschen ständig die Bibel um die Ohren haue, sondern indem ich es lebe und es mich erreichen darf. Josia war ein Mensch, der immer Menschen mitnahm. Er blieb nicht alleine und hat seinen Glauben niemals privat. Er hat es persönlich gelebt und erlebt, aber niemals privat isoliert gelebt. Wir lesen dann im nächsten Kapitel, und damit schließe ich, dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und den Propheten und dem ganzen Volk, vom einfachsten Mann bis zum vornehmsten. Wohin hat er sie geführt? Er führte sie zum Haus des Herrn. Unglaublich. Dort las der König ihnen das ganze Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Er versammelte alle, vom Vornehmsten bis zum Einfachsten. Und er sagte nicht, oh, die sind alle nicht auf meinem Niveau, die hänge ich mal ab und da sollen mal die Dorfpfarrer das machen oder so. Er hat alle gesammelt. Und sie zum Haus des Herrn gebracht. Sein Herz war frei von Vorbehalten und Menschen zu bewerten und zu beurteilen. Er als König hätte sagen, alle, die zum königlichen Geschlecht gehören, die haben hier erstmal den Vorrang. Er nahm alle mit. Und es bedeutet auch, alle Generationen haben einen Platz zum Haus des Herrn. Von null bis sonst wo. Und das macht Kirche, Gemeinde aus. Und das machte das Herz des König Josia aus. Und dann geschah etwas, was so bahnbrechend war für die damalige Zeit. Josia feierte als erste nach vielen hunderten Jahren das Passa. Und das Passa wird gefeiert als Zeichen der Erlösung. Passa, du feierst die Erlösung, ist wie Synonym Abendmahl. Wir verkünden, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er mich liebt, dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Das ist das, was wir im Abendmahl feiern. Und Passa ist das alttestamentliche Bild. Und er hat die Passafeier wieder eingesetzt. Und er hat gesagt, liebe Leute, heute feiern wir das Passa, so wie es sich gehört. Und es gab immer wieder Könige, die Passaleit gefeiert haben. Er hat es wieder eingesetzt und damit einen Marker gesetzt, ein Zeichen gesetzt von Erlösung, ein Zeichen gesetzt von Christus ist im Zentrum um das geht es. Es geht nicht um, das musst du halten und das nicht und das musst du lassen und das kannst du und das darfst du, sondern in der Mitte steht das Kreuz. In der Mitte steht Erlösung. Und wir feiern das Passa aufgrund der Erlösung, weil wir einen Gott haben, der uns gnädig ist, der uns liebt und uns hinausgeführt hat und den ganzen Preis für uns bezahlt hat. Was für eine Botschaft für uns, worum geht es in unserem Leben? Es geht um Christus. Christus im Zentrum. Und ich möchte euch einladen da, und Johannes hat es im Gebetsteil ja auch schon angesprochen. Hey, das da, wo du sagst, boah, das ist etwas, da muss ich nachjustieren, auch heute Morgen oder wieder ganz neu justieren, dass du sagst, ich möchte, dass Jesus im Zentrum meines Lebens ist. Ich möchte wie König Josia, hey, ein Herz für Gott. Das lieben, was er liebt. Ein Herz für sein Haus und ein Herz für sein Wort. Und da, wo du trocken geworden bist, da würde ich gerne beten, dass der frische Wind des Heiligen Geistes dich so richtig durchpustet und auf die Füße stellt. Und du erlebst, wie diese frische Brise vom Himmel durch dein Leben kommt und dich erneuert. Und Jesus, wir danken dir so sehr dafür, für dieses Beispiel König Josia. Mit 8 Jahren. Und ich danke dir, dass du auch unser Leben genauso in deiner Hand hältst, ob wir 8, 80, 18, gerade jetzt sind. Du hältst unser Leben in deiner Hand. Und Jesus, ich glaube, das suchst du in jedem Einzelnen von uns, dass wir ein Herz für dich haben. Ein Herz für dein Haus und ein Herz für dein Wort. Und ich bete für jeden einzelnen Menschen heute Morgen hier in diesem Raum, dass da ein neues auf die Füße kommen geschieht. Ein neues, ich kehre um und ich bereue und mach's wieder, sondern ich kehre um und tue die Dinge anders, weil ich etwas verstanden habe von der Erlösung her. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du dich bewegst und dass du wehst. Hab Dank dafür, Jesus. Danke für Segen, für Kraft, für eine gute, frische Sicht. Danke, Jesus. Ich möchte eine Frage zum Abschluss stellen. Und wenn dich das betrifft, darfst du mir gleich deine Hand zeigen. Während hier niemand herumschaut, möchte ich fragen nach deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Es gab einen Punkt in Josias Leben, da hat er gesagt, ich will mit Gott leben. Ich will das annehmen, was er für mich getan hat, dass er mein Schöpfer ist. Und dass das scheinbar ein Weg ist, der für mich bereitet ist. Und wenn du Ja sagst, heute Morgen, zu dem Jesus, dann würde ich gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich wünsche mir neues Leben, ich möchte abschließen und was Neues beginnen, dann würde ich gerne für dich beten. Und ich bitte, mir kurz eine Hand zu zeigen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Sehr gut. Danke, Jesus. Ey, Gemeinde, wollen wir gemeinsam aufstehen und diese Menschen begleiten auch durch unsere Gebete. Ich spreche ein kurzes Gebet und bitte euch, das nachzusprechen. Da ist so viel Power, es gemeinsam zu tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du den ganzen Preis bezahlt hast. Ich danke dir für deine Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und dass du mir neues Leben schenkst. Ab heute möchte ich dein Kind sein. Und ich danke dir, dass du mein Erlöser bist. Danke für das neue Leben. Amen. Amen. Komm, lass uns diesen Menschen Applaus geben. Stark.